Also Peter, ich muss dir jetzt mal eine Liebeserklärung machen. Naja, intellektuell. Wen ich meine? Na, dich, den Peter von der Zeitung, Peter Ertle. Wenn ich mich recht erinnere, und das ist bei mir neuerdings gar nicht mehr so einfach, also wenn ich mich recht erinnere, stand der Satz, und ich bin der Peter von der Zeitung, ziemlich am Ende einer Theaterkritik, bei der ich dachte, klasse. Wer schreibt denn sowas? Und dann stand das da. Aha, Peter Ertle. Und du hast mir jetzt, naja, was heißt jetzt? Es ist schon eine Weile her und die Zeitung war auch nicht mehr taufrisch, als ich sie vor mir hatte. Also, du hast mir den Morgen erhellt. Mit deinem Gespräch über die deutsche Impfskepsis, Schwäbisches Tagblatt vom 30.12.2021, regionale Kultur, unten auf dem Blatt. Und jetzt sage ich einfach so du zu dir. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt darf. Ja, ich weiß, das ist so eine Vereinnahmung, als ob wir uns seit Ewigkeiten kennen würden. Und ich kenne dich ja bloß von der Zeitungslektüre her und dem Bildle da und dort drüber. Aber diesen Artikel, den finde ich so gut. Ich finde, kluge Gedanken sind zeitlos, auch wenn der Anlass einmal hoffentlich passé ist. Und deswegen will ich hier auch davon erzählen. Also, jetzt aber. Da erzählst du erstmal von einer Bekannten und ihren zahllosen Gründen gegen das Impfen und der German Angst. Weißt du, das hat schon mal gepasst. So eine Bekannte, nein, sogar Freundin habe ich auch. Neulich hat sie sogar erzählt, wie verzweifelt wiederum ihre Freundin ist, die sich laut Arbeitgeber impfen lassen muss. Beide sind nebenberuflich Heilpraktikerin. Die Freundin sammelt auch Gründe, ist aber keine Querdenkerin. Und findet die Reichsbürger und die AfD und so ganz gruselig. Also, ich überspringe jetzt einiges und springe in den Text rein. Also nun, der Text von Peter Ertle im Schwäbischen Tagblatt vom 30.12.21 unter Regionale Kultur, die deutsche Impfskepsis, ein fiktives Gespräch. Wie gesagt, es ist multikausal. Ich könnte hier auch mit dem wunderlichen Erfolg des Dr. Andrew Wakefield beginnen, auf den die Anti-Impf-Kampagne lange vor Corona zurückgeht. Damals ging es noch gegen die Masernimpfung. Aber die Frage ist doch, warum hat so jemand Erfolg? Du kannst mit der kindlichen Angst vor der Spritze anfangen, dem Charisma eines Weißkittelschönlings, dem Bedürfnis nach einem Feindbild und einer rettenden Hand, der Dummheit der Menschen. Klar, das gilt ja immer. Also, wem Dr. Andrew Wakefield nichts sagt, das ging mir auch so. Ich habe den mal gegoogelt. Dieser Doktor hat 1998 in einer medizinischen Fachzeitschrift einen Artikel veröffentlicht, in dem er einen Zusammenhang zwischen einem Dreifachimpfstoff gegen Masern, Röteln und Mumps und Autismus herstellte. Danach ging die Impfbereitschaft merklich zurück. Dass etliche unabhängige Studien seine Ergebnisse nicht nachweisen konnten, änderte erstmal nichts, bis es 2004 endlich den erhellenden Blitz gab, als nämlich ein investigativer Journalist aufdeckte, dass der gute Doktor ein erkleckliches Sümmchen von Anwälten erhalten hatte, die für die Eltern autistischer Kinder die Impffirma verklagen wollten. 2005 veröffentlichte dann ein japanischer Spezialist für Autismus eine Untersuchung, in der die Autismusfälle verschiedener Jahrgänge erfasst wurden. Ergebnis? nachdem Kinder nicht mehr mit diesem Impfstoff geimpft wurden, verminderten sich die Fälle nicht. Sie erhöhten sich. Der gute Erwecker durfte in Großbritannien nicht mehr wegrufen. Er ging nach USA und fand einen großen Freund, der seine Meinung hinausposaunte. Ratet mal, wie der hieß. Ich lass euch raten. Markante Haartolle, markantes Gebrüll und sein Markenzeichen. Er bezichtigt andere, allen voran die Presse, dessen, was er tut, sobald er den Mund aufmacht. Na? So viel zum Slogan: Verängstige, verblöde und herrsche. Aber zurück zum Peter und seinem Kulturphänomen-Gespräch in der Zeitung. Was sagt er dazu? Aber bleiben wir doch in Deutschland und werden konkreter. Viele fühlen sich vergessen von einer Politik, die seit Jahren Wohlstand von unten nach oben umverteilt. Und dann gibt es den zentralen Punkt: die Natur. Schon lange vor dem Schmelzen der Polkappen ging es den Deutschen vor allem um die Natur. Der deutsche Wald. Die erste grüne Partei, als es die anderswo in Europa noch nicht gab. Die Lebensreformbewegung, die Anfang des letzten Jahrhunderts vor allem in Deutschland und der heute ebenfalls sehr impfgegnerstarken Schweiz ihren Ort hatte. Inzwischen geht es um das andere schlechthin, eine andere Art des Wirtschaftens, der Geschlechterverhältnisse, der Medizin. Es geht um Nachhaltigkeit versus maximaler Rendite. Es geht gegen Eurozentrismus, um die Aufarbeitung kolonialer Herrschaft. Es geht um das Zeitalter des Wassermanns, der eigentlich eine Wasserfrau sein müsste. Es ist eine komplette gegenkulturelle Bewegung im Gange. In der gesamten westlichen Welt. Es geht darum, dass wir uns vom Leben entfernt haben, anders mit den Ressourcen, der Natur, den Tieren, dem Mitmenschen umgehen müssen. Peter Erdle hat das Ganze als ein fiktives Gespräch geschrieben. Jetzt kommt die Gegenaussage. Das müssen wir auch. Und ich sehe nicht, was es mit der Impfskepsis zu tun haben sollte. Peter in seiner fiktiven Erwiderung. Ja, das müssen wir. Und mit der Impfquote hat es enorm viel zu tun. Weil das Impfen für viele auf der falschen Seite steht. Auf der staatlichen bzw. der Seite der Pharmaindustrie und nicht auf der gegenkulturellen, wo sich linksalternative, vegetarische, naturschützende, für fernöstliche Weisheitslehren empfängliche, den wissenschaftlichen Vernunftbegriff für zu beschränkt haltende, der Homöopathie nahestehende, für Tierrechte eintretende Globalisierungsgegner versammeln. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht in Form eines hoffentlich dagegen immun machenden Peaks nur daran erinnern, was heute Globalisierung heißt, hieß einmal internationales Finanzjudentum. Das NS-Tierschutzgesetz vom 24. November 1933 war eine der frühen zentralen Gesetzgebungsmaßnahmen dieser Zeit. Hitler war Vegetarier oder stellte sich zumindest gern so dar. Himmler las die Bhagavad Gita und ließ sich mit chinesischen und tibetischen Techniken behandeln. Die Affinität der Nazis zum Fernöstlichen ist vielfach belegt. Das Blut war ihnen elementar. Nicht umsonst hieß ihre Ideologie Blut und Boden. Boden wie Heimat, Lebensraum, aber auch wie bodenständig. Der einfache Grund, auf den alles zurückzuführen sein sollte. Und was ist das anderes als eine Vorstellung von Natur? Es war zwar nur ein künstlicher Verhau aus montierten Versatzstücken, aber es hat funktioniert. Hitler glaubte an die Intuition mehr als an die Ratio. Die Logik war ihm zu flach. Er glaubte an die Natur, vor allem an die tiefe Deutsche. Und er verachtete den Staat. Und so wie manche Impfgegner glauben, dass ein Körper alles selbst erleiden muss, um stark zu werden, war er der Auffassung, dass sein durchs Blut definiertes Volk erst durch Gefahren stark wird. Er hat die Gefahren absichtlich erhöht und dieses Volk in einen Weltkrieg geführt. Halt mal, stopp! Das ist jetzt wieder die fiktive Erwiderung. Ich fasse zusammen. Hitler ist also nicht nur verantwortlich an der geringen Impfquote, weil er eine verspätete Gegenbewegung zum Gehorsam hervorrief. Nein, manches der linksalternativen Bewegung hat hinterrücks wiederum frappierende Ähnlichkeit mit Teilen der NS-Ideologie. Weißt du was? Du bist ein Spinner. Sogar ein gefährlicher Spinner. Die Nazis haben sich viel einverleibt. Da müsstest du auch die Autobahn oder den VW-Käfer schlecht machen. Oder Hundehalter und Menschen, die den Wolf wieder ansiedeln wollen, weil Hitler die Schäferhündin Blondie hatte und sein Lieblingstier der Wolf war. Tja, Peter, das hast du dir gedacht, dass da dann so eine Reaktion kommt, gell? Tja, wie mein bester Freund zu sagen pflegt, heutzutage greift jeder nach der grellsten Farbe, um die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Und was ist die grellste Farbe? Braun. Ich rechne in solchen Fällen mit dem Satz, willst du das etwa mit Hitler vergleichen? Darauf ich, fiktives Gespräch. Na klar, wie soll man sonst aus der Vergangenheit lernen, wenn man keine Vergleiche anstellt? Das Problem mit der deutschen Sprache ist, dass kein Unterschied zwischen Vergleichen und Gleichsetzen gemacht wird. Wenn ich sage, Christian Drosten sei Dr. Mengele, dann ist das eine Gleichsetzung, die so krass verlogen ist, dass das Wort Diffamierung schon gar nicht mehr ausreicht. Wenn ich Entwicklungen im sowie im Vorfeld des Dritten Reiches und heutige nebeneinander stelle, so versuche ich etwas herauszufiltern. Wenn du allerdings sagst, Globalisierung hieß einmal internationales Finanzjudentum, kann man dir schon eine medienwirksame Gleichsetzung vorwerfen. Meine ich, die Nazis, das ist der Ruch des Bösen, vor dem alle zurückschrecken, wie die kleineren Raptoren vor dem Piesel des Tyrannosaurus in Jurassic Park 3. Du spürst das drüber als Gegenpieks. Damit bedienst du dich eigentlich der gleichen Methode wie die Impfgegner. Da, das Böse. Unser Gehirn schaltet bei Bedrohung runter, wurde mir mal erklärt. Und das funktioniert auch bei mentalen Bildern. Was nun? Evolutionstechnisch sind wir wie andere Viecher auch drauf getrillt, die Gefahr zu eliminieren. Bei Viechern sind das im Allgemeinen andere Viecher. So viel zum Thema Bedürfnis nach einem Feindbild. Which side are you on? Und schon sind wir mit viel Gebrüll in einer Kampfsituation, die objektiv betrachtet so gar nicht existiert. Nicht, dass es keine Probleme gäbe, aber die liegen rational und differenziert betrachtet woanders. In deinem Text beschreibst du präzise die hiesigen Bruchlinien zwischen Freund und Feind. Denn dein Text hat es verdient, dass man ihn sich genauer ansieht. Er ist differenziert. Und du filterst eben auch etwas heraus. Du umreißt eine gewisse Haltung und lässt ihre Fallstricke erahnen. Du bist Kulturologe. Deshalb interessiert dich besonders der deutschen Begriff der Natur. Da hast du mir einige Ahas bereitet. Aber warum das so gut funktioniert? German Angst? Da komme ich jetzt mit meinem Senf daher. Schließlich halte ich mich, genau wie die Querdenker, auch für mit besonderem Durchblick gesegnet. Außerdem, das hier ist, was sagt die da? Da geht es um meine These von der Opfer-Täter-Thematik als Kerntrauma, als Deutungsmuster und als politische Positionierung. Und da ist für mich der Satz von der Politik, die Wohlstand von unten nach oben umverteilt, der Kern. Immer mehr können sich all das tolle Zeug, das die Werbung uns aufschwatzen will, immer weniger leisten. Und nicht nur das. Was erzeugt das? Mensch fühlt sich verarscht. Machtlos. Die da oben. Das und allerlei persönliche Opfererfahrungen, darüber lasse ich mich jetzt nicht weiter aus, findet sich wunderbar in der Impfbedrohung. Siehe meine Freundin und ihre Freundin. Wie soll ich mich denn jetzt noch gegen die Impfpflicht wehren? Ich bin doch nicht rechts. AfD-feindlich und völlig verzweifelt. Opfererfahrung, Kontrollverlust und gemeinschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Freund, Freund, siehe deine Ausführungen. Kommen wir wieder zu deinem Artikel. Der Gegenredner? Aber bei deiner Links-Rechts-Verdreherei ist dir schon aufgefallen, dass die Antifa nicht bei den Impfgegnern mitmarschiert, sondern sich dagegen stellt. Peters fiktive Antwort? Klar, aber nicht, weil sie für das Impfen sind. Das ist denen doch völlig egal. Die Antifa taucht dort auf, wo sie Rechte vermutet, wie der Hund, wo er einen Knochen riecht. Ist ja auch gut so. Ich bin froh, dass meine Bekannte da nicht mitläuft. Sie ist ja keine Impfgegnerin. Stell dir vor, sie würde von der Antifa eingekesselt. Wie absurd. Das Böse, die Bedrohung. Wie gesagt, runtergeschaltet. Funktioniert leider nicht nur bei dem Besagten mit der Hartolle, der auf der Spaltung einer ganzen Nation droht, deren einstens bewunderte Demokratie augenscheinlich am Abgrund entlang taumelt. Ihr seid bedroht! Aber ich rette euch. Und dann sind wir tatsächlich bei dem, was, wenn wir die Geschichte betrachten, auf zerstörte Demokratien zu folgen pflegt. Einer Diktatur. Aber bislang sind wir erst bei vielen Opfergruppen, die tapfer ihr Fähnlein hochhalten. Wir sind diskriminiert! Und jetzt haben die, die bislang keine eigene Opfergruppe hatten, endlich die ihre gefunden. Und jeder nennt den anderen Nazi. Was ist ein Mythos? Ein Mythos ist eine Erzählung, die die Befindlichkeit einer Gruppe von Menschen auf signifikante Weise ausdrückt. Die Wahrheit des Mythos ist dabei eher emotionaler als faktischer Natur und deshalb umso wirkungsvoller. Meine Definition. Und so schrauben sich die Emotionen in die Höhe und in die Höhe und in die Höhe. Und es wird heruntergeschaltet in den Angriffs- und Verteidigungsmodus. Und die Emotionen schrauben sich. Was sagst du da ganz am Schluss? Du sagst... Ich habe keine Ahnung, wie man richtig lebt und gehe jetzt zum Boostern. Hilft gegen schwere Verläufe. Soweit Peter Erdle am Donnerstag, dem 30. Dezember 2021 im Schwäbischen Tagblatt. Kann ich das jetzt als Anspielung auf die Retter sehen, die immer ganz genau wissen, was zu tun ist, beziehungsweise wo das Böse sitzt? Oder, Ja, ich bin auch etwas ratlos. Ach ja, und Boostern ist laut meinem sprachpräzisen Freund genauso ein denglischer Quatsch wie Handy und Homeoffice. Jawohl. Also, wer sich den ganzen Text jetzt nochmal in Ruhe zu Gemüte führen möchte, kann sein, dass es noch auf der Homepage vom Tagblatt ist. Oder ihr kuschelt im Altpapier. Donnerstag, 30.12.21, regionale Kultur, Kulturphänomene 135, die deutsche Impfskepsis und der Uffenblatt. Ja, oder ihr wendet euch ans Schwäbische Tagblatt oder an den Peter. Ja. Impfen tötet. Unzählige wurden schon ermordet. Billionen und Aberbillionen Rütteln, Masern, Keuchhusten. Die Pockenviren wurden bereits mutmaßlich ausgerottet. Aber sind sie denn kein Teil der Schöpfung? Haben Sie kein Recht auf Existenz? Werdet Impfgegner, rettet Corona.
Wenn du glaubst, dass alles in Ordnung sei. In der Nacht. Und du denkst, es sei nur der Fernseher, der noch an ist, dieses komische, schwirrende Geräusch.
Das mag nun alles sehr satirisch klingen. Tatsächlich erhielt eine Freundin von mir Anrufe von einer Bekannten, die sich unter Tränen von ihr als Geimpfter verabschiedete, da alle Geimpfte ja jetzt sterben müssen. Meine impfängstliche Freundin hat mir erzählt, man habe ihr gesagt, man könnte jetzt ja nur noch eine Partei wählen. Ja, genau. Die, deren Vertreter mit löchrigen oder Gasmasken gegen die Corona-Masken polemisierten und nach ihrer schulmedizinischen Lebensrettung durch die Nutzung der Intensivstation immer noch die Empfehlungen der Schulmediziner in Abrede stellen. Außerdem, so meine Freundin, habe ein Vereinsmitglied Verschwörungstexte herumgeschickt. Verschwörungsmythen. Ein Verschwörungsmythos verleiht dem Gefühl von Angst und Bedrohung eine scheinbar greifbare Gestalt und verstärkt die Bedrohung gleichzeitig. Er erhält dadurch eine emotionale Wahrheit, gegen die die faktische Wahrheit nicht mehr ankommt. Das ist nicht nur für die Verständigung innerhalb unserer Demokratie fatal. Es ist auch eine zutiefst schmerzhafte Erfahrung für Menschen, deren Freunde, Lebenspartner und Familienangehörige im Verschwörungsglauben gefangen sind. Auf meinem Blog und Podcast »Was sagt die da?« mit 3a findet ihr Links zum Interview einer Betroffenen und Initiativen, die Selbsthilfegruppen von Angehörigen organisieren. Das war »Was sagt die da?« mit einem Text von Peter Erdle und Kommentaren von Elvira Stecher. Die ist auch verantwortlich für die Stunde und wünscht weiterhin interessantes Zuhören auf der 96,6 der Wüstenwelle, weltweit hörbar unter www.wüste-welle.de.